Es stellt sich zunächst die Frage, an wen ist dieses Kapitel gerichtet? An wen oder gegen wen? Ja, vielleicht noch genauer, jetzt so wie es... Wie? Ich meine jetzt genauer von gegen Israel, ist richtig, aber was sagt der Text ganz ausdrücklich?
Du Menschensohn.
Gut, so spricht der Herr normalerweise Hesekiel an. Ja, da wollte ich hinaus. Vers 2, nicht wahr?
Ja.
Du Menschensohn, so spricht der Herr, der Ewige, zum Land Israel. Doppelpunkt. Das Land Israel ist hier im Visier des Propheten. Was war, gegen wen richtete sich die Prophetie in Kapitel 6? Letztes Mal.
Ja? Gegen die Berge Israels.
Ja, genau. Die Berge Israels. Da haben wir ja letztes Mal besprochen, dass die hauptsächlichste Gebirgskette, die verläuft ja von Norden nach Süden durch das Land Israel. Zum größten Teil deckt es das sogenannte Westjordanland, auf das ein besonderer Fluch kommen sollte. Jetzt ist aber die Sicht des Propheten weiter, noch allgemeiner, nicht nur jetzt die Berge Israels, sondern hier ist das Land als Ganzes im Visier, das unter das Gericht Gottes kommen soll. Hat noch jemand das Blatt mit den Fragen bei sich? Kaum mehr, oder? Doch? Ah ja. Also das wäre eigentlich Frage 1 gewesen zu Kapitel 7. Wer es hat, vielleicht Peter, kannst du Frage 2 mal lesen?
Mit welchen Ausdrücken betonte Hesekiel die Sicherheit der Erfüllung seiner Voraussagen?
Hast du da gleich eine Antwort?
Zum Beispiel, ich werde jetzt mich nicht gereuen lassen, so ähnlich.
Ich werde nie wieder Nachsicht noch Erbarmen mit euch haben.
Jawohl, Vers.
Das ist 9.
Vers 9. Eigentlich wimmelt ja der ganze Text von Bestätigungen. Also es ist, davon lebt irgendwie der ganze Text. Aber bringt nur noch mehr Beispiele.
Und mein Auge soll nicht schonen, Vers 9, und ich werde mich nicht erbarmen.
Jawohl.
Gerade das, was ihr Böses getan habt, das werde ich über euren Kopf bringen. Gerade das.
Vers?
Ja, überall, im ganzen Kapitel.
Ja, gut, aber jetzt so vom Text her, ganz konkret am Text belegt.
Also erstmal Vers 4. Deine Gräuel will ich über deiner Mitte auswirken. Also die Gräuel, die du anderen gegenüber getan hast, die werde ich auch gegen dich wirken lassen. So verstehe ich es. Vers 4.
Ja, also die Gräuel, die sie getan haben, das Gräuel bezieht sich ja hauptsächlich auf Götzendienst.
Ah, ja.
Das ist das typische Wort im Alten Testament für das zumeist in Verbindung mit Götzendienst steht oder auch schwerer Unmoral.
Ja.
Also wegen dieser Gräuel kommt das Gericht Gottes über sie. Nicht wahr? Auch schon Vers 3 am Schluss. Und alle deine Gräuel werde ich über dich bringen. Also das, was sie an Götzendienst getan haben, das kommt als Gericht auf sie zurück. Aber vielleicht noch mehr.
Am Ende vom Vers 8, nach deinen Wegen werde ich dich richten.
Oder jawohl.
Das Evangelium aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht.
Gut, ich hätte gedacht, ihr hättet, also das alles korrekt, alles richtig, aber ich hätte gedacht, vielleicht wäre noch aufgefallen, wie oft mal es heißt, es kommt. Es kommt, es kommt. Also das streicht doch die Sicherheit heraus des Gerichts und dass es keinen Umweg mehr gibt. Kein Umweg, kein Ausweg. Also schon Vers 3 beginnt es ja. Oder Vers 2, es hat ein Ende. Das Ende kommt. Dann Vers 3, nun kommt das Ende über dich. Und Vers 5. Unglück, einziges Unglück, siehe, es kommt. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. Und das ist noch nicht genug. Es erwacht wieder dich. Siehe, es kommt. Es kommt das Verhängnis über dich. Und so weiter. Also, es gibt ja Gerichtsandrohungen in der Bibel, die sind abhängig davon, ob dann das Volk Buße tut oder nicht. Das kennen wir, das war die Botschaft Jonas. In 40 Tagen ist diese Stadt umgekehrt. Das war keine absolute Gerichtsankündigung. Das war gewissermaßen die Zusammenfassung, die Spitze seiner Aussage, die beinhaltet, wenn ihr nicht Buße tut. Aber Ninive hat Buße getan, das Land wurde verschont. Nun, im Fall von Jerusalem, um das es hier geht, das Land Juda, die Zeit der Propheten, wo die Propheten sie gewarnt haben, zur Umkehr aufgerufen haben, das waren nun schon Jahrhunderte. Und jetzt ist das Maß dermaßen voll zur Zeit Ezekiels, dass er sagen muss, jetzt kommt's. Es ist unausweichlich. Und so ist es auch dann wirklich in den Tagen Ezekiels im Jahr 586 endgültig zur Zerstörung Jerusalems gekommen.
Ist es auch gekommen, ist es nachgewiesen, von allen vier Ecken des Landes sind die Nationen oder die Heerscharen auf Israel eingestürmt?
Sie sind von Norden her gekommen.
Also nicht von allen vier Ecken, es sei denn, das ist im Verhältnis so klein, dass es...
Nein, sondern sie haben sich aber als Armeen eben ausgebreitet im Land. Ja. Somit die vier Ecken, die ja... wo haben wir das Vers 2, nicht? Das Ende kommt über die vier Ecken des Landes. Also nicht, es kommt von allen Ecken her. Die sind von Norden her gekommen.
Und haben alle vier Ecken ausgefüllt.
Und haben das ganze Land erobert. Ja. Das ganze Land. Also das drückt aus die Totalität. Das ganze Land kommt unter die Herrschaft der Babylonier. Und das ist geschehen, denn das ganze Land Israel ist ja schließlich Teil des Babylonischen Reiches damit geworden. Dass es aber von Norden hier kommt, das war eigentlich schon in Kapitel 1 angedeutet. Ja. Da hatten wir doch diese Vision, Kapitel 1, Vers 4. Lesen Sie gerade nur Vers 4.
Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her. Eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, und Glanz war rings um sie her. Aus der Mitte des Feuers strahlte es, und der Anblick von glänzendem Metall.
Jawohl. Also da haben wir ja gesehen, Hesekiel hatte eine Vision von dem Thron Gottes. Ja. Gott auf dem Thron. Aber dieser Thron kam von Norden her in einem Sturmwind. Und das bedeutete, Gott in seiner Herrschaft über Israel und die Völker bringt nun von Norden her das Gericht über sein Volk. Es sind nicht einfach die Babylonier, die jetzt die Gunst der Zeit irgendwie genutzt hätten aus politischen, militärischen Gründen. Nein, es war Gottes Plan. Darum, Kapitel 1, aus dem Sturm, im Sturm sieht schließlich Hesekiel Gottes Thron. Übrigens auch Jeremia hat das klar angekündigt, als Zeitgenosse, ein bisschen vorher sogar, als Hesekiel. Er sagte ja auch, von Norden her kommt das Unglück. Das ist übrigens so zu erklären, die Babylonier sind ja im Osten von Israel, der Irak. Aber die Armeen konnten nicht durch die syrische Wüste direkt nach Israel, sondern man ging dem Euphratlauf hinauf, so wie man den fruchtbaren Halbmond entlang, und kam von Norden nach Israel. Ja, genau, über den Libanon.
Wie
Abraham ist natürlich auch von Norden her gekommen. Das war der übliche Weg, wie man vom Irak nach Israel kam. Erst die Skötraketen, die haben dann den direkten Weg genommen, über die syrische Wüste. Syrisch-jordanische Wüste. Gut. Gehen wir noch zu einem weiteren Punkt. Wir haben ja letztes Mal gesprochen über den Refrain, der mehr als 70 Mal im Buch Ezekiel vorkommt. Und ihr werdet wissen, oder sie werden wissen, erkennen, dass ich der Herr bin. Wie oft haben wir jetzt das in diesem Kapitel gefunden? Wie viel Mal?
Dreimal.
Weiter. Jawohl, welche Verse wären das?
Das ist Vers 4 am Ende.
Jawohl.
Vers 9 am Ende. Und 27.
Jawohl. Wir haben ja schon letztes Mal gesehen, Kapitel 6, wo es viermal vorkam. Dieser Refrain gibt auch eine inhaltliche Gliederung. Damit wird gleichzeitig betont, wenn die Prophetie sich erfüllt, dann können Menschen daran erkennen, dass der Autor der Bibel eben der wahre Gott ist. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und so können wir wirklich sagen, der Mensch kann Gott erkennen durch den Lauf der Geschichte. Also die Geschichte des Volkes Israel ist unter anderem gegeben, dass Menschen Gott erkennen können. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Wie kann man Gott erkennen nach der Bibel? Wie kann der Mensch Gottes Erkenntnis bekommen?
Durch die Schöpfung.
Durch das Zeugnis der Schöpfung. Das wird ja in Römer 1 ausdrücklich breit behandelt. Weiter.
Durch die Geschichte Israels.
Durch die Geschichte Israels, das wäre jetzt das, was wir vor uns haben.
Dann durch Propheten. Durch Gottes Wort.
Also durch die Offenbarung. Letztlich können wir sagen, durch die Offenbarung der Schrift.
Ja,
ja, das geschriebene Wort Gottes.
Und zuletzt durch Jesus Christus.
Jawohl. Durch das Kommen Gottes selbst in die Welt. Und natürlich bei allen Offenbarungswegen, die Gott mit uns Menschen geht, braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist klar. Denn der Mensch ist absolut stumpf und unempfänglich für jegliche Offenbarung Gottes. Ob in der Schöpfung oder in der Geschichte oder durch Gottes Wort oder durch das Kommen des Herrn Jesus selbst. Da sehen wir ja, wie viele Menschen ihn nicht erkannt haben. Also es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, der das Herz öffnet, um die Offenbarung Gottes zu empfangen. Ja?
Ist es nicht so, dass der Heilige Geist jeden Menschen heute erleuchtet?
Man kann sagen, er zieht jeden Menschen hin. So steht das ja in Römer 2. Ganz allgemein, dort der dreieine Gott. Römer 2, Vers 4 und 5, lies mal.
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf den Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken.
Jawohl. Also Gottes Gütigkeit, Geduld und Langmut wird ausgeübt gegen jeden Menschen. Und Gott will ihn zur Buße leiten. Aber der Mensch kann Widerstand leisten. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf. Die Bekehrung, die Umkehr ist Gottes Werk. Aber es ist nicht so, dass der Mensch ausgeschaltet wäre. Das ist ja die überzogene Sicht, dass der Mensch überhaupt nichts, keine Verantwortung hat. Nein, es ist Gottes Werk, aber der Mensch kann störrisch widerstehen. Dann kommt er und ins ewige Gericht. Und ich habe gesagt, es ist der dreieine Gott, denn in Lukas 19, Vers 10 sagt der Herr Jesus, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. In Johannes 6, Vers 44 sagt der Herr Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Und in Johannes 16 sagt der Herr, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde. Das ist Johannes 16, Vers 8. Also der Sohn sucht, der Vater zieht, der Heilige Geist überführt und das wird zusammen, das wird in Römer 2 bezeichnet Gottes Güte, die zur Buße leitet. Ja, also in unserem Zusammenhang wichtig, durch die Prophetie, durch die Erfüllung in der Geschichte Israels kann der Mensch Gott, den Ewigen, erkennen. Jetzt die dritte Frage auf dem Blatt. Peter, kannst du die...
Was sagte Ezekiel zum Thema Reichtum und Geld?
Wer hat was gefunden?
Entschuldigung, darf ich da noch so ein Blatt haben? Ich habe keinen.
Ja, sicher. Aber ich habe nicht mehr viele.
Wer möchte noch eins?
Ja. Dass wir nicht erlöst sind mit Gold und Silber, sondern mit dem kostbaren Blut der Jesu Christi.
Ja, ist das in Ezekiel?
Nein.
Du bist schon einen Schritt weiter gegangen, glaube ich.
Das war jetzt nicht die Frage, was Petrus sagt in Bezug auf...
Nein, was sagte Ezekiel zum Ezekiel zum Thema Reichtum und Geld? Aber vielen Dank, du bist schon einen Schritt zu weit. Zu schnell gedacht hast du.
Vers 19.
Vers 19, lies.
Ihr Silber werden sie auf die Gassen werfen und ihr Gold wird als Umflat gelten. Ihr Silber und ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Grimmes Jehovas. Ihren Hunger werden sie damit nicht stillen und ihren Bauch davon nicht füllen.
Ja. Ja, mach noch weiter.
Denn es ist ein Anstoß zu ihrer Missetat gewesen.
Also dramatisch, was sich eben in den schrecklichen Kriegen erweist, dass plötzlich die Inflation selbst des Goldes so runterfällt, dass man mit dem Metall eben auch nichts mehr anfangen kann. Und das hat Israel in der Belagerung Jerusalems ganz tragisch erlebt. Und wenn es nichts mehr zu kaufen gibt, ja, dann kann man auch mit Gold nichts mehr anfangen. Und es ist ja in der Belagerung Jerusalems sogar zu Kannibalismus gekommen, wie wir aus den Klageliedern wissen. Aber jetzt gerade die Antwort dazu, Reinhold, hier haben wir gelesen, ihr Gold, ihr Silber wird sie nicht retten können am Tag des Grimmes. Und jetzt haben wir dazu die Antwort des Neuen Testaments, 1. Petrus
1. Kapitel 1, Vers 18. So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, das eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.
Jawohl. Übrigens ist doch eigenartig, wie erklärst du das? Silber und 1. Petrus 1, Vers 18, ja.
18.
Ja, 18 und 19. Wie erklärst du dir das, Reinhold, dass es heißt, nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold? Wir waren doch immer so in der Schule belehrt worden, dass Silber und Gold, dass das Edelmetalle sind und die werden hier als verwesliche Dinge hingestellt.
Vergänglich sind sie alle mal. Weil sie im Feuer ja auch schmelzen.
Und das zeigt ja, gut, selbst wenn sie schmelzen, sie bleiben ja erhalten, nicht wahr? Aber, wenn man noch weiter geht, Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, wie letztlich einmal diese ganze Welt aufgelöst wird. Auch die Elemente im Brand aufgelöst, dann werden auch diese Edelmetalle alle aufgelöst.
Es ist immer nur eine Frage der Zeit, wann diese Dinge verwesen.
Genau. Also, natürlich, solange die Erde hält, hält Gold und Silber, ja? Aber auch das ist vergänglich. Diese Schöpfung ist selber vergänglich. Und die Rettung, Gottes Rettung durch das Blut Jesu, ist etwas ewig Bleibendes. Eine ewige Rettung. Und nun zum Thema Geld, nach Ezekiel 1, Vers 19. Da haben wir gelesen, das Geld ist zum Anstoß zu ihrer Missetat gewesen. Welche Stelle kommt einem da gerade in den Sinn aus dem Neuen Testament? Wenn es darum geht, das Geld ist Anstoß.
Euer Wandel sei ohne Geld geblieben.
Jawohl.
Zum Beispiel.
Ja. Aber direkt eben das Problem der Sünde.
Welches die Ursache allen Lügens muss sein?
Die Geldliebe ist die Wurzel aller Lügen.
Ja, nicht ganz richtig zitiert, aber fast. Ja, also 1. Timotheus 6, das ist schon die Wurzel alles. Die Wurzel, jetzt habe ich selber falsch gesagt, eine Wurzel alles Bösen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Lies mal vor, Peter.
Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgefallen sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, oh Mensch, fliehe diese Dinge.
Ja, fahr weiter. Vers 11.
Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes.
Ja, das war also 1. Timotheus 6, 10 und 11. Eben, das heißt, die Geldliebe ist nicht die Wurzel alles Bösen, aber eine Wurzel alles Bösen. Ja, ich meine, wir können nicht alle Sünde in der Welt auf Geld zurückführen. Aber alle Art von Bösen kann man auf Geld zurückführen. Eben, es ist eine Wurzel alles Bösen. Alle Art von Bösen kann aus der Geldliebe herauskommen. Es ist aber nicht eine Stelle, die sich richtet gegen das Geld an sich, das ist wieder wichtig, sondern die Geldliebe, die wird hier gegeißelt.
In der guten Nachricht steht Geldgier, das bringt das vielleicht noch.
Ja, ja, ja.
Gibt es doch noch das Wort, wer reich werden will, fällt in Sünde? Oder so
ähnlich? Ja, das ist genau diese Stelle, 1. Timotheus 6, gerade vorher. Vers 9. Peter, du hättest gerade noch vorne einen Vers früher noch schon lesen können.
Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken.
Ja.
Timotheus 6, Vers 9, 1 davor.
Richtet sich diese Stelle gegen die Reichen? Sondern?
Gegen das Streben.
Das Streben nach Reichtum. Also diejenigen, die diese Optik haben, ich will einmal reich werden, die werden hier erfasst. Die aber reich werden wollen, fallen.
Können wir heute eine Anwendung für uns machen aus dieser ganzen Geschichte, wie Gott über Gold und Silber denkt?
Ja, bei uns ist es ja noch viel schlimmer als damals.
An den Bibelvers, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Also ich denke, auf Vorsicht vor Aktien, dass man da vielleicht hochklettert schnell. Ich denke an so die Aktie da von Medcom oder wie das Ding, Telekom, die ist ja ums Vierfache hochgeschnitten, da wird es jetzt schon wenig warm dabei. Mhm. Aber dass man einfach doch auch sieht, wie wertlos schlussendlich diese Dinge sein können in Gottes Augen.
Ja, und dort ist sogar künstlich. Das Ganze ist ja eigentlich hohl. Da ging es wenigstens noch um Gold und Silber, ja? Das waren reelle Werte, da wird dort dieses Monopoly.
Ja, aber wenn die dann das Gold und das Silber auf die Straße schmeißen, dann erkennen sie endgültig die Wertlosigkeit auch dieses Metalls an, dass es nicht rettet, nicht erlöst.
Ich denke auch, weil sie nichts dafür bekommen. Was nützt mir Geld und Gold, wenn
Sie
zum Beispiel keine Lebensmittel mehr
führen? Ganz genau, dann ist es absolut, absolut wertlos. Und eben, was wichtig ist im Umgang in unserer Gesellschaft und wo das ganze, die ganze Wirtschaft dermaßen unser Leben dominiert, eben die richtige Einstellung. Wir kommen aus ganz verschiedenen Berufen, aber es geht um die richtige Einstellung zum Geld, die aber reich werden wollen, weil diese Optik dahinter ist, wenn jemand deswegen Aktien kauft, weil er damit schnell, ohne viel zu tun, dann fällt er unter dieses Urteil. Und du hast ja noch den Vers, jetzt müssen wir noch weiter zurück, du hast noch einen Vers davor, Vers 6, bereits jetzt erwähnt, liest ihn vor.
Vers 6, wo?
6, 6. 1. Timotheus 6.
Die Gottseligkeit aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns darin begnügen lassen.
Jawohl.
Würden Sie denn jetzt ableiten von diesem Wort reich werden wollen, dass man mit Aktien und Aktiengeschäften überhaupt nichts zu tun haben darf als Christ?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber eben, darum habe ich betont, es geht um die richtige Einstellung. Ja. Und ich meine, auch selbst da gibt es natürlich riesige Unterschiede. Geht es effektiv darum, wo man ganz offensichtlich mit irreellen Werten arbeitet, oder geht es da um, ich meine zum Beispiel gerade, wenn es ums Anlegen geht von einem Fondskonto, ja, da gibt es ja ganz verschiedene Arten und Typen. Und da muss man sich auch Gedanken machen. Ich meine zum Beispiel, ein Immobilienfonds ist wieder etwas anderes als irgendeine Aktie. Also das sind sicher Dinge, das ist eine Gewissensfrage vor Gott. Aber wenn wir diese Stelle vor uns haben, dann müssen unsere inneren Motive, die müssen da durchleuchtet werden.
Yes.
Ja?
Es gibt ja auch im Neuen Testament die Situation, wo der Herr, der auf Reisen geht, seinen drei Knechten drei unterschiedliche Beträge gibt zum
Verwalter.
Und er lobt denjenigen, der mit seinem Funde gewuchert hat. Wobei das Ausdruck wuchern vielleicht eine Übersetzung aus dem Lutherbereich.
Ja, ja, es heißt nicht gehandelt, erwirtschaftet, jawohl. Ja.
Und so ist das Wirtschaften an sich nichts Negatives.
Genau. Und sogar der eine, der ja nicht das gehandelt
der
hat.
Getadelt wird.
Und war wie wieder getadelt?
Hätte es besser zum Pfandleiher gebracht.
Ja, zur Bank! Ja. Genau. Ganz interessant, dass also das Bankwesen dort mit drin ist. Der hätte es mit Zinsen zurückbekommen, ja? Ja.
Wilhelm Pals von der Bruderhand sagt mal, verdien so viel du kannst, aber gib auch so viel du kannst. Das heißt, er legt den Schwerpunkt eben auf den Beweggrund.
Ja.
Und das ist entscheidend. Was ist mein Beweggrund? Um wirklich einfach mit dem Geld weiterzugeben in der Reichsgottesarbeit. Sicher nicht nur mit dem Geld, sondern auch Talente und alles. Dass wir da uns sehr sorgfältig prüfen lassen vom Herrn, was ist
gut, ich meine, ich würde es schon nie so formulieren, weil dass man sehr schnell kann man sich, ohne sich selber Rechenschaft darüber abzulegen, ja, ich verdiene so viel, ich gebe ja viel, aber ich behalte auch viel, oder? Da muss man, gut, er hat natürlich richtig gemeint, das ist ja ganz klar, aber vielleicht noch aus 1. Timotheus 6, Verse 17 bis 19. Dort wird nun nicht über die gesprochen, die reich werden wollen, sondern über die, die reich sind. Das ist etwas ganz anderes. Wer liest uns das vor? Sachs, Vers 6, Vers 17, ja?
Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlaufgebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss.
Bis 19.
Das Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage sammeln auf die Zukunft, auf das sie das wirkliche Leben ergreifen.
Also wenn man das beherzigt, dann ist man bedient.
Aber es gibt ja auch den Vers, schaffe dir Freude mit dem ungerechten Mammon.
Ja.
Also an Reichtum an sich ist nichts Verwerfliches.
Eben nicht.
Es wird sogar, wie eben gesagt, und schafft dir sogar Freude damit. Das finde ich wirklich schon ein bisschen schlecht. Und trotzdem steht es da.
Ja, und ich meine eben, das Gleichnis dort zeigt, wie der Christ mit dem Geld umgehen muss, um es letztlich für seinen Herrn einzusetzen. Aber das ist doch etwas ganz anderes, eben wie wir es hier hatten in Vers 9, die aber reich werden wollen. Die wollen das für sich. Und das ist ihr Ziel. Und hier nochmals ganz anders, die, die reich sind, die der Herr irgendwie gesegnet hat, den zeigt er, schaut mal, es ist der Reichtum ist Ungewissheit. Sie sollen nicht auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung setzen, sondern auf Gott. Und dann zeigt er ganz klar, wie sie damit umgehen sollen, in Freigebigkeit und Mitteilsamkeit.
Ja? Ich denke, der Grundsatz bleibt, trotz alledem, niemand kann zwei Herren dienen.
Ganz genau.
Der Grundsatz ja.
Und wenn wir zurückkehren zu Ezekiel 7, dann haben wir ja gesehen, 6 Vers 19, denn es ist ein Anstoß zu ihrer Missetat gewesen. Und nachher wird erklärt, Vers 20, ihre Gräuelbilder, ihre Scheusale haben sie daraus verfertigt. Also sie haben Götzenbilder auch mit Silber und Gold gemacht. Und wir können uns darüber Gedanken machen, wie viel Götzendienst wird gerade durchs Geld in unserer von Reichtum überschütteten Gesellschaft getrieben. Und es braucht nicht Götzenbilder zu sein, aber zu wie vielen Dingen eben der Reichtum Anlass werden kann, zu Missetat und letztlich Götzendienst gegen Gott. Und darüber wird in Ezekiel das Gericht ausgesprochen über Jerusalem. Es ist gekommen, so wird es auch über unsere Gesellschaft kommen.
Ja? In Sprüche 11, Vers 4 habe ich einen schönen Vers. Da steht, Vermögen nützt nichts am Tage des Zornes, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
Jawohl.
Wo? Sprüche 11, Vers 4.
Danke. Es ist aber auch schon mit Geld regelrechter Götzendienst, auch mit Bildern, mit vielen Worten. Man braucht ja bloß diese prachtvollen Kirchenbauten anzuschauen und die Ausstattung darin. Da haben wir ja Götzendienst im Weinkultur.
Natürlich, genau. Aber eben nicht nur in der Art, sondern eben auf ganz, ganz subtile, versteckte Art.
Denkst du an Jesaja 3? Versteckte Art.
Was? Ja, kannst du willst du das vorlesen?
Ja, aber nicht, ich stehe nicht mehr. Jesaja 3, Vers 16. Und Jehova sprach, weil die Töchter Zions hochwertig sind, und einhergehen mit gerecktem Halse und blinzelnden Augen und trippelnd einhergehen und mit ihren Fußspangen klirren, so wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und Jehova ihre Scham entblößen. An jenem Tage wird der Herr wegnehmen den Schmuck der Fußspangen und der Stirnbänder und der Halbmonde, die Ohrgehänge und die Armketten, und die Schleier, die Kopfbunde und die Schreckkettchen und die Gürtel und die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Prachtkleider und die Oberröcke und die Umhänge und die Beutel, die Handspiegel und die Hemden und die Turbane und die Überwürfe. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs wird Moder sein. Statt des Gürtels ein Strick und statt der Locken eine Glatze und statt des Prunkgewandes ein Kittel von Sacktuch. Brandmal statt Schönheit.
Ja, also das ist auch beschreibt diese pervertierte, im Luxus schwelgende Gesellschaft zur Zeit Jesajas, die eben unter das Gericht kommen musste. Und das hat es dann in der Zeit von Ezekiel so drastisch erfüllt. Gut, jetzt noch zu Ezekiel 7, die vierte Frage auf dem Blatt.
Worin bestand das in Vers 26 angekündigte Gericht?
Wer hat dazu eine Antwort?
In der Zerstörung oder
aber jetzt ausgesprochen Vers 26.
Dass Gott sich verstecken wird und zurückziehen wird.
Ja, und zwar...
Indem die Propheten eben keinen Rat mehr wissen. Vers 26 in der Mitte, aber das Gesetz wird dem Priester entschwinden und den Ältesten der Rat.
Und noch die Priester... Ja, die Weisung und das Gesetz, ja, das Gleiche. Also die Bibel geht dem Priester verloren. Nicht, dass sie keine Bibel mehr hatten, aber sie finden keine Antworten mehr in der Bibel. Was ist das für eine Art von Gericht?
Wie könnte so eine Antwort aussehen? Ich denke, Gott ist heilig, wir haben vollkommen uns versündigt gegen Gott. Wenn das richtig von Herzen getan würde, würde doch für den Einzelnen Rettung da sein. Aber das kommt wahrscheinlich nicht mehr über die Lippen, weder über die Priester noch über das Volk.
Ja gut, wie könnte man dieses Gericht bezeichnen? Du hast es schon bezeichnet als...
Ja, Gott versteckt sich bzw. der Heilige Geist einfach nicht mehr. Das ist dann so, wie es ja. Ungläubig
Verstockung, ist. Ja, Helmut?
Mit hörenden Ohren werden wir nicht gehört.
Ja.
Ich denke, das ist Gericht und Sie werden es lesen und es wird ja. Wie ein Streit vom Kopf.
Ja, also es ist Verhärtung. Verhärtung und Verblendung. Martin Buber hat das bezeichnet als Gottesfinsternis. Dieser eigenartige Ausdruck hat er geprägt, abgeleitet von Sonnenfinsternis. Die Sonne ist da, aber man sieht sie nicht mehr. Gottes Finsternis, Gott ist da, aber irgendwie hat der Mensch hat Mühe, Gott zu erkennen, hat Mühe, Gottes Stimme zu hören. Und das kennzeichnet ganz besonders unsere westliche Welt seit dem letzten Krieg. Diese Gottesfinsternis. Und wenn wir denken, gerade Deutschland war das Reformationsland, das die Bibel zurückbekommen hat, und heute haben wir eine weitgehend entchristianisierte Gesellschaft. Die Bibel ist da, aber die Bibel hat überhaupt keine Bedeutung. Niemand, die Masse sucht nicht Antworten auf Lebensfragen in der Bibel. Das merken wir, wenn in einer Fernsehsendung, sagen wir, ein Podiumsgespräch gemacht wird. Wen lädt man da ein? Vielleicht einen Politiker, eine Psychologin und dann noch einen Philosophen natürlich und vielleicht noch einen Arzt und einen Theologen. Aber warum lädt man einen Theologen ein? Damit das Ganze noch ein bisschen lustig wird. Weil er repräsentiert dann quasi, oder in ihren Augen, er sollte das repräsentieren, denn normalerweise ist er ein bibelkritischer, moderner Theologe. Der sollte gewissermaßen das, was eigentlich schon längst überkommen und vorbei ist, auch noch irgendwie in die Diskussion einbringen. Eine Diskussion muss ja, damit die Einschaltquote genügend hoch ist, da muss ja etwas abgehen, ja? Aber man lädt den sicher nicht ein, weil man denkt, von dieser Seite her würde man vielleicht noch gewisse Antworten bekommen auf die Frage, wie sollen wir heute leben? Ja, klar, ganz genau, aber nicht, dass sie irgendwie überhaupt die Möglichkeit, dass die Allgemeinheit die Möglichkeit einschließt, hier die Antworten aus Gottes Mund zu hören. Und in dem Sinn können wir sagen, ist dieses Gericht sehen wir über unserer westlichen Welt heute in ganz ausgeprägtem Maß. Das Gesetz wird dem Priester entschwinden. Gut, ist zu dem Kapitel noch etwas? Eine Frage, eine Ergänzung? Dann würde ich sagen...
18, da kommt es ja auch dreimal, dass der Reichtum an einem Tag zu Ende sein wird.
Vers?
Ich weiß die Verse nicht, ja.
Ich habe nicht ganz verstanden, wie hast du es formuliert?
Offenbarung 18, ja, der Reichtum.
Ja, genau. Dort haben wir den Zusammenbruch von Babylon, nicht wahr?
10, 15 und 16.
Ja, das ganze Kapitel 18 beschreibt dort den Zusammenbruch dieses Wirtschaftssystems. Nun, dort geht es dann im Speziellen eigentlich um die katholische Kirche der Endzeit, die ist eine Wirtschaftsmacht. Und die wird in der Endzeit als Wirtschaftsmacht zusammenbrechen. Ganz plötzlich. Und du denkst vielleicht, Kapitel 8, die Offenbarung 18, Vers 16, am Schluss, denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden.
Ja, das kommt dreimal, in 15 auch schon, in 10 auch. In einer Stunde.
Ja, ganz plötzlich. Ja, dann machen wir jetzt Pause, 20 Minuten, und wir gehen mit Kapitel 8 weiter. Jetzt kommen wir zu Hesekiel 8. Wir lesen das Kapitel durch, es ist relativ kurz. Reinhold, kannst du nochmals in Aktion treten?
Ja, und es geschah im sechsten Jahr, im sechsten Monat, am fünften des Monats, ich saß in meinem Hause und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da fiel das selbste Hand des Herrn Jehova auf mich und ich sah und siehe eine Gestalt wie das Aussehen von Feuer von ihren Lenden abwärts, Feuer von ihren Lenden aufwärts, wie das Aussehen eines Lichtglanzes, wie der Anblick von glänzendem Metall. Und er streckte das Gebilde seiner Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Hauptes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich im Gesicht Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, welches gegen Norden sieht, wo der Standort des Bildes und der Eifersucht war, welches zum Eifer reizt. Und siehe, da selbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels gleich dem Gesichte, welches ich im Tale gesehen hatte. Und er sprach zu mir, Menschensohn, hebe nun deine Augen auf gegen Norden. Und ich hob meine Augen auf gegen Norden und siehe, nördlich vom Tore des Altars war dieses Bild der Eifersucht am Eingang. Und er sprach zu mir, Menschensohn, siehe, du, was sie tun, die großen Gräuel, welche das Haus Israels hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne. Und du sollst noch weiter große Gräuel sehen. Und er brach mich an den Eingang des Vorhofs, und ich sah und siehe, ein Loch war in der Mauer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, durchbrich doch die Mauer. Und ich durchbrach die Mauer und siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, gehe hinein und sieh die bösen Gräuel, die sie hier verüben. Und ich ging hinein und sah und siehe, da waren allerlei Gebilde von scheußlichen Gewürm und Vieh und allerlei Götzen des Hauses Israels ringsum an die Wand gezeichnet. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israels und Jasanja und der Sohn Schafans in ihrer Mitte stehend, standen davor, jeder mit seinem Räucherfass in seiner Hand, und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israels im Finstern tun, ein jeder in seiner Bilderkammer? Denn sie sagen, Jehova sieht uns nicht, Jehova hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch weiter große Gräuel sehen, die sie verüben. Und er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses Jehovas, das gegen Norden ist, und siehe, dort saßen die Weiber, welche den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst weiter noch größere Gräuel sehen als diese. Und er brach mich in den inneren Vorhof des Hauses Jehovas und siehe, am Eingang des Tempels Jehovas, zwischen der Halle und dem Altar waren 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel Jehovas und ihre Angesichter gegen Osten gerichtet. und sie bückte sich gegen Osten hin vor der Sonne. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Ist es dem Hause Juda zu gering, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Gewalttat füllen und mich immer wieder reizen? Denn siehe, sie halten das Reis an ihrer Nase, so will auch ich handeln an ihrer Nase. So will auch ich handeln im Grimm, mein Auge soll nicht schonen und ich werde mich nicht erbarmen. Und rufen sie auch von meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich sie doch nicht hören.
Danke. Also hier beginnt ein neuer Abschnitt in Hesekiel. Das wird auch durch die Datierung, 8 Vers 1, verdeutlicht. Wir sind jetzt hier im Jahr 592. Das ist dieses sechste Jahr. Im sechsten Monat, nach jüdischer Zeitrechnung, sind wir da etwa im September, also im Herbst. Das wird von Bedeutung sein fürs Verständnis des Textes nachher, dass wir wissen, welche Jahreszeit jetzt ist. Habt ihr noch das Blatt, wo ich mal die Übersicht abgegeben habe über Hesekiel? Nicht mehr. Also ich werde das dann wieder einige Kopien bringen. Nur dort kann man sich dann wieder mal so orientieren. Jetzt kommt dieser neue Abschnitt, wo wir sehen, wie die Herrlichkeit des Herrn, also die Schechina, diese wunderbare Wolke, die die Gegenwart Gottes in Israel anzeigte, wie sie jetzt vom Tempel weggehen wird. Und zwar noch bevor schließlich Nebukadnezar den Tempel zerstört. Das sieht Hesekiel in der Vision, in den Kapiteln 9, 10 und 11. Jetzt in Kapitel 8 wird Hesekiel deutlich gemacht, warum Gott endgültig Jerusalem verlassen muss. Das Sündenmaß hat einen derartigen Umfang erreicht, dass es nicht mehr möglich ist, dass Gott länger bleibt. Und Kapitel 8 gibt also den Beweis, wie gerade der Tempel Gottes dermaßen entheiligt und entweiht worden ist, dass Gott so handeln muss. Es wird ihm also gezeigt, wie Gräuel verübt werden. Da haben wir jetzt wieder dieses Stichwort. In der folgenden Stunde habe ich ja schon erklärt, Gräuel ist sehr, sehr oft in der Bibel in Verbindung mit Götzendienst. Es wird also gezeigt, welche Gräuel im Tempel, im salomonischen Tempel, verübt worden sind. Zunächst, bevor aber Hesekiel nach Jerusalem geht in der Vision, begegnet ihm eine Gestalt. Wer ist wohl diese Gestalt? Ja, das ist also durchaus denkbar. Ganz ähnlich wie die Erscheinung in der Offenbarung. Jawohl. Eine Gestalt, das Aussehen wie von Feuer. Das ist der Richter Gott, der ihm erscheint, ihn nach Jerusalem bringt und ihm zeigt, warum es absolut notwendig ist, dass Jerusalem und der Tempel gerichtet wird. Also die Parallele ist zu Offenbarung 1 und auch, sagen wir, Jesaja 6, wo der Prophet auch Gott, den Herrn, sieht, auf hohem, erhabenem Thron. Eine erschreckende Erscheinung der Heiligkeit Gottes.
Ich habe mal eine Frage, diese Erscheinung steht ja immer im Zusammenhang mit dem Heiligtum Gottes, sowohl in der Offenbarung, also dort, wo Gott sich eigentlich offenbart, beziehungsweise wo er zu dem Volk reden wollte. Hat es eine besondere Bedeutung?
Ja, was ist der Tempel, das Heiligtum, ist ja der Ort, wo Gott wohnt. Und wie ist es möglich, dass der ewige, unendliche, allgegenwärtige Gott an einem Ort wohnen kann? Wenn er ja allgegenwärtig ist. Wie kann es dann heißen, er wohnt, sagen wir, in Jerusalem, im Tempel Salomos? Das bedeutet, dass Gott sich an dem Ort besonders offenbart. Da war Gott besonders zu erleben, zu erfahren. Das heißt wohnen an einem Ort. Das macht also der Allgegenwart Gottes überhaupt keinen Abbruch. Und das Gleiche ist ja auch, wenn zum Beispiel der Herr Jesus in Bezug auf die Gemeinde sagt, Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, aber er ist doch überall. Er ist doch als Gott der Allgegenwärtige. Warum ist er denn hier in der Mitte? Ja, das heißt, da wo zwei oder drei Menschen sich als Gemeinde auf Jesus Christus hin allein ausrichten, da wird er sich auf besondere Weise offenbaren. Da ist er auf besondere Weise zu erleben. Und da macht er eben zum Beispiel auch sein Wort auf. Wir haben das Gericht gesehen, Hesekiel 7 am Schluss, das Gesetz wird dem Priester entschwinden. Das ist das Gegenteil von Gottes Offenbarung. Die Bibel spricht einem nicht an. Aber da, wo der Herr ist, wo er sich offenbart, da, wo er wohnt, da wird die Bibel ein geöffnetes Buch.
Aber es ist doch interessant, dass im Alten Testament Gott nicht als der Allgegenwärtige für das Volk ist, sondern es ist immer konzentriert auf den Tempel oder auf die Bundeslade.
Ja, eben in dem Sinn, dass Gott sich im Alten Testament an dem Ort Israel gegenüber speziell offenbarte. Ah, ja. Und so heißt es auch, gerade in Verbindung mit der Bundeslade, die eigentlich das Zentrum des Tempels ist, nicht wahr? Dort heißt es in 2. Mose 25, wo der Bau der Bundeslade beschrieben wird, Vers 22. Und daselbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab zwischen den zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. So war das also der Sprachort, ja. Da wo Gott sprach. Deshalb heißt das Allerheiligste im 2. Chroniker in der Beschreibung des Salomo-Tempels, wird genannt der Sprachort, der Debir. Weil Gott dort in besonderer Weise sich Israel offenbart hatte. Nun, also in der Vision wird Hesekiel nach Jerusalem geführt, und zwar wo in den Tempel?
Das Nordtor.
Nordtor, wovon? Ja, das macht also deutlich, dass schon der Salomo-Tempel mehr als einen Vorhof hatte, ja? Weil den Salomo-Tempel kennen wir weniger gut im Prinzip als den Tempel zur Zeit der Evangelien. Aber wenn man alle Stellen zusammennimmt, dann erfährt man eben einige Details über den Salomo-Tempel. Also, so wird schon deutlich, da gab es also mehr als einen Vorhof. Und im inneren Vorhof, da kommt nun Hesekiel hin, wie gesagt, zum Nordtor. Es wird noch genauer beschrieben, Vers 5 am Schluss. Nördlich vom Tor des Altars. Also das ist der innere Vorhof beim Altar. Da kommt man vom Norden rein. Und die Nordgegend neben dem Altar, das war der Ort, wo die Opfertiere jeweils geschlachtet wurden im Tempel. Und dort sieht Ezekiel was?
Götzenbild.
Also da, wo es geht um die Schlachtung des Opfers, da wird Götzendienst betrieben. Und wir denken, ja, das war ja ganz schrecklich, was Israel angerichtet hat. Aber wenn wir schauen, in welchem Zustand die Christenheit heute ist, man wagt es kaum zu sagen, die Gräuel, die geschehen. Ich meine, die evangelische Kirche, es gibt sogar ein Video davon, von einer Abendmahlsfeier mit einer Tanzgruppe, die nackt beim Abendmahl ihre Aufführung gemacht hat. Das heißt, sie hatten praktisch nichts an, das war, um nicht zu schockieren, eigentlich hätte es ganz ohne sein sollen, noch ein bisschen hatten die was an, aber praktisch nackt beim Abendmahl. Das ist belegt mit Video. Und ich habe einen Freund, mit dem ich bei der Übersetzungsarbeit zusammenarbeite an der Schlachterbibel, der ist dem nachgegangen, hat genau sich erkundigt, wer steht dahinter. Dann kam heraus, Das war ein bestimmter Choreograf, der das alles arrangiert hatte. Und er hatte dem angerufen und hat auch noch erfahren, das kommt von hinduistischen Tempeltänzen in der evangelischen Kirche. Das ist unglaublich. Eben wie weit, das war damals Israel, aber die Menschen in der heutigen Zeit können auch so weit kommen. Und eben da, was ich erzählt habe, als Beispiel in Verbindung mit dem Abendmahl, und hier ist es genau beim Schlachtplatz. Da, wo das Opfer, das stellvertretende Opfer, getötet werden sollte. Das wies hin, vorausblickend auf Golgatha, so wie das Abendmahl eben zurückweist auf Golgatha. Aber was wir sehen, Gott war noch nicht weg. Vers 4. Und siehe, da selbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels. Und das muss sicher eigentlich ein Erstaunen ausgelöst haben in Hesekiel. Warum ist Gott nicht schon längst weggegangen? War er noch da? Aber er versteht dann in Kapitel 10, 9, 10 und 11, warum schließlich Gott dann doch weggeht. Da ist wirklich die Spitze erreicht worden. Übrigens, er sagt, Vers 4, da selbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels gleich dem Gesichte, welches ich im Tal gesehen hatte. Was ist denn das für ein Gesicht gewesen? Mögen wir uns noch erinnern? Ja, und zwar im Tal, das wäre speziell Kapitel 3. Oder Kapitel 1 hat er schon die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes gesehen. Und Kapitel 3 dann in einem Tal nochmals. Ja, genau. Kapitel 3, Vers 22. Liest das jemand?
Und da selbst kam des Herrn Hand über mich, und er sprach zu mir, mache dich auf und gehe hinaus ins Feld, so steht es bei mir, da will ich mit dir reden.
Ja, das hebräische Wort meint eine breite Talebene. Darum ist es mit Feld übersetzt. Jawohl.
Und ich machte mich auf und ging hinaus ins Feld, und siehe, da stand die Herrlichkeit des Herrn da selbst.
Jawohl. Und da fällt er dann aufs Angesicht. Ja, steht dann bei Ihnen in Kapitel 8 eben auch Feld?
Ja.
Ah ja, dann ist es, kann man die Verbindung herstellen.
In Nachmerkung steht dann, dass das auch Tal heißt.
Eben, ja. Das breite Tal, darum das Feld. Ja.
Fluss Kebar, das steht hier in der Nachricht.
Der Fluss Kebar, ja, das ist, das steht auch so.
Steht so und steht auch bei Ezekiel so.
Also jetzt in Kapitel 3, nicht wahr? 23, ja?
23, zweite Hälfte des Verses.
Ja, da steht das.
Die ich am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich fiel nieder auf mein Angesicht.
Ja.
Und Sie sagen, in Kapitel 8 steht es bei Ihnen auch.
Und bei Kapitel 8 steht auch Fluss Kebar.
Ach so.
Vers 4.
Das ist eingefügt. Das steht im Grundtext
hinaus
nicht.
In das Tal, und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn, wie die Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Also vorher hatte er schon mal am Fluss Kebar eine Herrlichkeit gesehen.
Ja, genau.
Ja.
Ganz genau. Aber ich meine, in Kapitel 8, dort kommt der Fluss Kebar nicht vor im Kontext.
Nein. Das ist Kapitel 3, das ist, 23.
Ja, richtig. Aber eben bei Ihnen, sagen Sie, ist das eingefügt.
Ja.
Kapitel 8, ja. Gut. Dann, ja?
Ich hätte noch eine Idee zur Allgegenwart Gottes. Da kann sogar der Satan sein, Hiob 1 und 2. Aber wo der Herr in der Mitte der Seinen ist, heißt es, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Dort hat er keinen Zutritt, keine Gegenwart. Da will der Herr dafür sorgen, dass die Seinen mit ihm allein sind in Frieden.
Ja gut, das heißt nicht so, dass... Da tut den Bösen von euch selbst hinaus, 1. Korinther 5, 13. Da geht es um die Gemeindezucht.
Das ist ein Mann, ja.
Ja, da geht es um die Gemeindezucht. Aber das heißt nicht, dass der Teufel nicht auch in der Gemeinde Zugang haben könnte. Ich meine, das sehen wir in Matthäus 4. Der Herr Jesus auf der Zinne des Tempels. Und da kommt der Teufel und versucht ihn.
Der Judas.
Gut, bei Judas kann man ja zeigen von Johannes 13 her, dass er schon... schon vor dem Hauptmahl des Passas ist er hinausgegangen. Aber eben Matthäus 4, ausdrücklich der Teufel im Tempel. Aber es ist ein Unterschied, ob der Teufel in der Gemeinde kommt, weil er versucht, Einfluss zu gewinnen, oder ob man ihm Einfluss gewährt. Das ist der Unterschied. Ja, klar. Nun, in Hesekiel 8, Gott zeigt ihm weiter große Gräuel, Vers 6 am Schluss. Wo befindet er sich jetzt bei dem zweiten Beispiel?
Einer des Vorhofs, Vers 7.
Jawohl.
Und das war weiter außen, offensichtlich.
Das war offensichtlich im großen Vorhof, ja. Und da sieht er eben ein Loch in der Mauer. Er muss dann da hinein, sieht eine Tür und dann sieht er eine Geheimversammlung. Das andere war offensichtlich, oder? Es gibt offensichtlichen Götzendienst. Da beim Altar und jetzt eine Geheimversammlung. Das gibt es auch. Also Böses, das verborgen ist und diejenigen, die das machen zusammen, die denken, wir machen das und es sieht niemand. Nicht mal Gott sieht es.
Gibt es im Neuen Testament eine Bibelstelle dazu?
Zu dem Verborgenen?
Ja, ich dachte gerade an 2. Korinther 7, Vers 1.
Ja? Schlag mal auf.
Dachte an den Abschnitt B, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ich dachte da besonders an jeder Befleckung des Geistes.
Ja.
Das heißt noch keine vollendeten Sünden.
Also keine Tatsünden, meinst keine du? Tatsünden, sondern in Gedanken.
Gedankliche, ja. Dinge.
Jawohl.
Und da ist einfach wirklich immer wieder die Frage, haben wir nicht in unserem Leben auch schon Bilderkammern diesbezüglich gehabt, wo wir uns heute darüber schämen?
Ja, und schlag dazu gerade 2. Korinther 4, Vers 2 auf.
Sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, indem wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verwischen.
Ja. Also Paulus sagt, wir haben den verborgenen Dingen der Scham entsagt. Das heißt, allem, dessen man sich schämt und das man deshalb verborgen hält. Oder Epheser 5, ja, ich habe keine Verszahlen mehr drin.
Das wäre von 12.
Ja, genau.
Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch zu sagen schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht.
Jawohl. Danke. Und das haben wir genau, diesen Fall, mit dieser geheimen Gruppe. Dinge, die schändlich sind, zu sagen. Aber Gott bringt es ans Licht, so wie es in Epheser 5 auch gesagt wird. Es kommt ans Licht.
Hier wird wieder die Zahl 70 erwähnt und die hat ja auch an manchen Stellen eine Bedeutung, nicht? 70 Männer.
Ja, klar. Das, wir sehen das ja schon bei Mose, wie er 70 Älteste eingesetzt hatte, die ihn entlasten sollte.
Also für die Rechtsprechung.
Ja, und von daher hat man ja dann auch den Sanhedrin als ein Gremium, den obersten Gerichtshof, als ein Gremium von 70 Männern unter der Leitung des Hohenpriesters eingesetzt. Das war das Gremium zur Zeit der Evangelien, das Synedrium. Nun, aber das Tragische ist also, hier sind die führenden Leute Israels, die machen diese geheimen Dinge. Das waren nicht irgendwelche Leute am Rand der Gesellschaft, das waren die Führer. Die haben sich da verschuldet. Und das sieht Ezekiel. Drum, es heißt, 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel. Jedenfalls eine Führungsgruppe, die sich sogar zu dieser 70er-Gruppe zusammengetan hat. Und darunter, und das ist das Schreckliche, befindet sich wer?
Asanja.
Ben.
Der in besonderer Verantwortung.
Ben Schaffan, ja? Der Sohn des Schaffans. Der in ihrer Mitte steht. Ja. Durchzuckt es einen bei diesem Namen? Schaffan. Wer war das?
Schlag mal auf, zweite König, zweite Chroniker. Chroniker 34.
Jawohl. Da sind wir zur Zeit der Erweckung, der letzten Erweckung in Juda unter König Josia.
24 oder 34?
Also, 2. Chroniker 34, Vers 14 und 15. Liest jemand? Also, der König wollte, dass der Tempel ausgebessert wird, der zerfallen war, wegen der Untreue. Jetzt gibt es eine Reformation, eine Erweckung und... Nun, Vers 14.
Und als sie das Geld herausnahmen, welches in das Haus Jehovas gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes Jehovas durch Mose. Da hob Hilkia an und sprach zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus Jehovas gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan.
Jawohl. Da haben wir also die Reformation unter Josia um 620. Und da wurde die Bibel neu entdeckt. Ja? Wie in der Reformation. Die Bibel wurde neu entdeckt im Tempel. Und eine wichtige Hauptrolle spielte damals der Schreiber Schaffan. Der bekam die entdeckte Bibel und musste damit zum König. Das war also eine Schlüsselfigur in der Reformation, können wir sagen. Und jetzt, ein paar Jahre später, haben wir die nächste Generation, Jaasania, der Sohn des Schaffans, einen der führenden Götzendiener. Merkt man das Familiendrama, das
zuvor
hier abgegangen ist?
Die Treue von diesem Schaffan?
Ja. Gut, und glücklicherweise, der Schaffan hatte noch andere Kinder. Und es lohnt sich, mit der Konkordanz mal die ganze Familie Schaffan zusammenzubringen. Mit Anverwandten. Da kommt eine ganze Reihe vor und erfreuliche Dinge werdet ihr finden. Und dann gibt es einen, den Jaasania, der Israel führend war in Israels Götzendienst. Also schrecklich, wenn man denkt, aus der Linie, wo es am besten hätte wissen können. Wirklich, das ist die totale Verleugnung der Reformation. Und das ist ja das Problem in Europa, in den Ländern, die Reformation gekannt haben, die zurückgeführt wurden zu Gottes Wort. Wo ist das jetzt? Wie die Masse sich abgewandt hat in den Götzendienst.
Aber das geht doch immer los mit Führungspersönlichkeiten.
Ja.
Es ist nie selten die Masse von sich aus. Immer sind es Führungspersönlichkeiten, die das reinbringen. Das ist heute so.
Entweder sowohl das Gute wie Schlechtes.
Ja.
Ja.
Woraus kann man denn entnehmen, dass das, was der Ezekiel da gezeigt kriegt, dass das schon gegenwärtig ist? Das könnte doch auch zukünftig sein.
Ja, es wird ja ihm damit begründet, schau, all diese Gräuel, die da geschehen im Tempel, und deswegen muss jetzt Gott den Tempel verlassen. Ezekiel muss überzeugt werden, schau, es braucht die Zerstörung des Tempels. Ja, man muss sich vorstellen, damit krachte ja gewissermaßen alle Hoffnungen, alle letzten Hoffnungen des Judentums zusammen. Und Gott sagt, es muss so sein.
Ist es denn zu weit gegriffen, wenn man aus dieser Prophetie auch etwas für die letzte Zeit jetzt herausnimmt? Kann man das nicht?
ja, übertragen in dem Sinn. Also, dass man sieht, die gleichen Probleme wieder heute. Eben man kann sehr, sehr viel direkt übertragen, indem man sieht, in den Jahren vor Hesekiel gab es eine Reformation und diese Reformation ist verleugnet worden und daher kommt das Gericht Gottes. Und wir können das auf unsere Kulturgeschichte übertragen. Gott hat uns die Gnade geschenkt einer so gewaltigen Reformation im 16. Jahrhundert, aber dann kam der Abfall. Und zwar mit der Aufklärung. Die Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, da ist der Abfall gekommen unter den Intellektuellen und dann im 19. und 20. Jahrhundert ist es, besonders im 20. Jahrhundert, ist es zur Allgemeinheit durchgedrungen. Und jetzt haben wir, wir können sagen, über eine längere Phase, das, was wir hier von der Phase Josia bis Hesekiel haben. Und sie begehen Götzendienst und sagen, Vers 12, der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat das Land verlassen. Sie sagen nicht, Gott existiert nicht. Aber Gott hat überhaupt keine Bewandtnis mit dem, was wir tun. Das ist nicht Atheismus. Und genauso wirkliche Atheisten finden wir in unserer Gesellschaft nur ganz wenige. Dass jemand offen sagt, ich glaube wirklich nicht, dass Gott existiert oder etwas Göttliches, das sagt kaum jemand. Aber keiner, wenn man ihn fragt, was bedeutet Gott konkret in deinem Alltagsleben? In deinen Entscheidungen? Das spielt Gott keine Rolle. Welche Rolle spielt Gott in der Politik? Welche Rolle spielt Gott in der Kultur? Welche Rolle spielt Gott in allen möglichen Bereichen? Keine. Die Entscheidungen werden nicht aus Überlegung gefällt, wie sieht das Gott, wie können wir das vor Gott verantworten? Und da haben wir auch diese Parallele. Es ist nicht eine Gottesleugnung, aber Gott hat mit unserem Leben überhaupt keine Berührung. Der Herr sieht uns nicht.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, gerne.
Dass ich glaube, dass es hier gar nicht so außergewöhnlich ist, dass wir mindestens an diese Bibelstellen auch ranreichen, wir Deutschen zumindest. Wenn ich allein daran denke, die letzte Regierung hat keiner gesagt, so waren wir Gott helfen. Das war immer ein bisschen.
Ja, genau.
Das ist einfach, oder zum Beispiel, dass in Kirchen Homosexuelle getraut werden.
Ja.
Das ist schon fast normal. Das wird schon gar nicht mehr verheimlicht. Das ist schon was ganz Normales.
Ja.
Oder dass Ehepaare in die Zeitung schreiben, unser erstes Kind ist da und gleichzeitig geben wir die Trauung bekannt. Sie kommen aus einer Kirche, sie gehen in die Kirche, kein Pastor sagt mehr was, sie leben zusammen, kriegen ein Kind und dann irgendwie wird geheiratet und getauft.
Ja. Und vor kurzem ist ein Pastor, ein Pfarrer der evangelischen Kirche, ist deswegen massiv drangekommen, weil er Leuten, die in Ehebruch waren, das Abendmahl verweigern wollte.
Das
umgekehrt nicht.
Und deswegen glaube ich persönlich, dass all die Katastrophen, die wir jetzt auch weltweit sehen, auch in Deutschland, auch dieser Sturm, der noch nie da war, so schlimm, wie das jetzt über den Schwarzwald auch kam, und in Frankreich und so weiter, dass das nochmal ein letztes Aufrufen und Warnen Gottes ist, auch die ganzen Erdbeben, die weltweit sind, und dass wir meines Erachtens kurz vor dem letzten Gericht Gottes stehen.
Das ist sicher. Und
Gott hat in der Bibel sich nicht noch länger reizen lassen. Und ich denke, er lässt sich auch heutzutage nicht.
Nein, es erreicht damit einen Endpunkt. Ja? Und darum nochmals die Frage, wie können wir das übertragen? Ja, sehr, sehr direkt. Diese Dinge machten deutlich, diese Gesellschaft in Jerusalem war gerichtsreif. Und diese Dinge haben wir heute. Das zeigt, unsere Gesellschaft ist gerichtsreif. Also Apokalypse, die steht vor der Tür.
Da müsste man also, ich gehe jetzt immer davon aus, dass man das irgendjemandem erklären soll.
Ja.
Da kann man dann sicher nicht sagen, Hesekiel hat hier die letzte Zeit vor Jesu Wiederkunft gesehen, aber man kann die Stelle aus Timotheus nehmen, alle Schrift von Gott eingegeben ist uns nütze zur Lehre.
Ja, ganz genau. So, nee, das, richtig, wenn es so darum geht, die Stelle bezieht sich auf die Zerstörung Jerusalems. Wir sind hier im Jahr 592 und 86 kam es, das Gericht. Das ist der Text, die Auslegung ist das. Aber jetzt können wir Übertragungen machen und Parallelen ziehen. Die Offenbarung, die beschäftigt sich konkret mit unserer Kultur, die um das Gericht kommt. Also so, man muss unterscheiden zwischen Auslegung, das machen wir jetzt, und Anwendung. Das muss man immer gut trennen. Aber dann hat man den Gewinn davon. Auslegung allein, das wäre zu trocken.
Die Anwendung ist ganz legitim, gell?
Die muss sein.
Die muss sein.
Denn eben, Sie haben gerade die richtige Stelle zitiert, eben alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Belehrung. Und es, in Römer 15, 4 heißt es, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Ja.
Also, nichts Neues unter der Sonne.
Nein, ganz genau. Und drum.
Jeder Schriftgelehrte liest aus dem Alten Neues bringt Neues hervor.
Ganz genau, ganz genau. Aber wenn wir diese Unterscheidung zwischen Auslegung und Anwendung nicht machen würden, dann machen wir einen Mischmasch. Dann haben wir den perfekten Durcheinander. Das perfekte Durcheinander. Aber es ist nötig. Wir müssen, das ist Gottes Wille, dass die Bibel angewandt wird. Auf unsere Zeit, auf unsere Kultur und dann auch ganz persönlich. Was hat jetzt das mir zu sagen? Dieser Schritt muss auch jeder beim Lesen machen.
Darf ich noch positives Beispiel sagen? Hat unser Pfarrer heute Morgen in der Predigt gesagt, sein Studienfreund, ein sehr mutiger Mann, und er hat einen Pfarrer angezeigt, der bis zu 30.000 Abtreibungen hinter sich gebracht hat. Mhm. Und dieser Pfarrer wurde jetzt bestraft und kann die Strafe nicht bezahlen und sitzt jetzt im Gefängnis.
Ah ja.
Wie kann das? Wieso macht der Pfarrer?
Der Pfarrer macht Abtreibung.
Der Pfarrer doch nicht. Den Arzt hat er angezeigt. Einen Arzt.
Ach, der Pfarrer hat einen Arzt angezeigt. So, ja.
Habe ich mich versprochen.
Also der den Mut hatte, eben zu biblischer Moral zu stehen. Ja. Jawohl. Es geht mir eine Ebene.
Moment mal, dann ist der Pfarrer angezeigt worden und der Pfarrer sitzt jetzt im Gefängnis, weil er jemanden angezeigt hat.
Ja, genau.
Mit welcher Begründung ist der Pfarrer angezeigt worden?
Ja, genau.
Und der Arzt kann die Strafe nicht zahlen und der sitzt jetzt im Gefängnis.
Nein, der Pfarrer. Der wurde bestraft, weil er den Arzt angezeigt hat.
Ach so, das macht das Ganze auf den Kopf.
Ja,
ja, und wo war die Begründung dafür? Verunglimpfung oder Rufmord?
Ja,
so Rufmord.
Genau.
Ja?
Genau.
Er hat ihn als Mörder bezeichnet.
Ach so. Ja. Also das ist die perfekte Perversion. Ja. Wir sollten noch zum Schluss kommen. Es ist schon 5 Uhr gewesen. Die dritte Szene, Vers 14, dort kommt der
zum Eingang des Tores.
Jawohl. Beim Nordtor sieht er die Frauen. Es ist interessant, dass die Frauen dort auf der Nordseite sind, denn auf dem zweiten Tempel gab es vom Norden her ein spezielles Frauentor. Ja? Darum ist also nicht überraschend, dass es offensichtlich beim Salomonischen Tempel etwas Entsprechendes gab. Die Frauen auf der Nordseite des Hauses. Und was machen sie dort? Sie beweinen den Tammuz. Der Tammuz ist in der babylonischen Mythologie der Sterbende, der im Herbst Sterbende und dann im Frühjahr wieder auferstehende Sonnengott. Also mit dem Absterben der Natur im Herbst, da stirbt der Gott, und mit dem Wiederkommen im Frühjahr, da aufersteht er wieder.
Also das war also dieses herbstliche Ritual, weil sie auf
Ja genau, darum habe ich am Anfang gesagt, es ist wichtig, wir sind hier etwa September im Herbst, 6. Monat, und da wird nun das Sterben des Sonnengottes beweint, aber im Salomonischen Tempel. Und das wird also sehr sentimental wird das gemacht. Und es sind die Frauen, die diesen Kult da gepflegt haben. Und merkt man auch in dieser ganzen Mythologie die Perversion, das Thema von Tod und Auferstehung. Und Auferstehung im Frühjahr. Ja, unser Herr ist wirklich im Frühjahr auferstanden. Es gibt in den heidnischen Religionen oft solche Dinge, die effektiv heilsgeschichtliche Elemente enthalten, aber völlig ins Götzendienerische verdreht und pervertiert. Das ist hier genauso der Fall.
Ist es möglich, dass das Volk Israels damals noch keine Bibel hatte? Ich frage einfach deswegen, weil wer die Bibel liest, muss ja eigentlich darauf stoßen, gerade im 5. Buch Mose 4, da haben wir so eine Stelle, Vers 19. Und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bücktest und ihnen dienest.
Ja,
diese Stelle war doch bekannt
damals. Ja, natürlich. Und wir haben ja gerade mal das Beispiel jetzt angeführt von der Reformation unter Josia, wo die Bibel wieder neu entdeckt worden ist. Und die Bibel muss ja immer wieder im Tempel vor dem ganzen Volk verlesen werden. Nein, das ist genauso wie heute. Wir haben die Bibel, aber die Masse ignoriert das. Und dann geht es noch weiter, noch größere Gräuel, Vers 15. Und da wird eine Gruppe von Männern beim Osttor gesehen. Vers 16, nicht wahr? Am Schluss. Ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Angesichter gegen Osten gerichtet und sie bückten sich gegen Osten hin vor der Sonne. Also ein Sonnenkult, aber das ist so bösartig. Der Eingang von Osten war ja so, dass man, wenn man zum Tempel ging, hatte man das Tempelgebäude vor sich. Und den Rücken gegen die aufgehende Sonne, die über dem Ölberg am Morgen emporkam. Also eben eine klare Abwendung gegenüber der Verehrung der Natur. Weil es geht im Tempel um die Begegnung mit dem Schöpfergott. Nicht die Schöpfung, sondern der Schöpfer soll verehrt werden. Und was machen sie? Genau sind sie im Osttor, aber sie haben den Rücken gegen den Tempel des Herrn. Also eine ganz klare Abwendung vom Schöpfergott, um die Schöpfung zu verehren. Und das ist genau das Problem unserer Kultur. Zurück zur Natur, was Rousseau schon längst verkündigt hat, das ist das große Aha heute. Man will zur Natur zurückkehren, man will wieder in Harmonie mit der Natur leben, aber der Schöpfergott spielt überhaupt keine Rolle. Das ist genau diese Situation, den Rücken dem Herrn zugerichtet, dem Schöpfer, um sich dann vor dem Geschöpf, vor der Natur in Ehrfurcht zu verbiegen. Verbeugen. Ja?
Ich stehe von Ihnen parallel, dass man vom Göttlichen sich abwendet Richtung Ostreligion. Kann man das da einbringen?
Ja, die östlichen Religionen spielen eine große Rolle heute, weil sie gerade die Naturverehrung sehr im Mittelpunkt haben, denn nach Hinduismus und Buddhismus ist letztlich alles göttlich, ja? Die ganze Natur und der Mensch selbst. Aber willst du die Parallele machen, weil sie sich jetzt quasi da nach Osten richten? Mhm. Nein, also hier geht es effektiv darum, die aufgehende Sonne wird verehrt. Und das Aufgehen der Sonne wird ja betrachtet im Heidentum, das ist gewissermaßen der Moment, wo der Sonnengott zur Macht kommt, ja? Während Untergehen, das ist sein Tod. Und darum hat die Verehrung der aufgehenden Sonne hat im Heidentum eine spezielle Bedeutung. Wir haben gesehen, die Frauen, die beweinen den Tammuz im Herbst, weil er jetzt stirbt, ja? Und die Tage werden immer kürzer, die Nacht wird immer länger. Die beweinen ihn. Was also für sie quasi die Macht des Gottes ist, das ist der Sonnenaufgang. Und darum war der Tempel eben so eingerichtet, dass der Opfernde, der dem Herrn begegnen wollte, immer den Rücken der aufgehenden Sonne zukehrte. Und das haben sie verdreht. Also so ist der Zusammenhang zu sehen. Und die Entwicklung mit den Ostreligionen heute, da kommt einfach genau dieses Prinzip zum Zug. Die Schöpfung, die Natur wird verehrt anstatt der Schöpfer.
Hat die Stelle im Jesaja mit unserer hier zu tun, wo die Frauen der Himmelskönigin Kuchen backen? Das ist was anderes.
Ja, das ist die Astarte, das ist also nicht der Tammuz.
Das ist eine
babylonische Göttin, die übrigens dann bei den Ephesern als die Artemis verehrt worden ist. Und die Artemis ist ins Christentum als Maria hinübergekommen.
Als Demeter kommt sie auch irgendwo vor, gell?
Ja, es ist eine Variante, auch das ist eine Göttermutter. Also das Symbol der Göttermutter, das kommt ja in allen möglichen Religionen vor, oder der Urmutter. Und das ist im Marienkult, ist das alles wieder aufgenommen und weitergeführt worden. Ganz genau. Aber jetzt eben die Artemis-Verehrung, oder die Astarte-Verehrung, das kommt in Jeremia vor, und jetzt hier der Tammuz-Kult. Und das führt eben zu dem Urteil in Hesekiel 8,18. So will auch ich handeln im Grimm, mein Auge soll nicht schonen, und ich werde mich nicht erbarmen, und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich doch nicht hören. Es gibt ein zu spät, das lernen wir hier. Und jetzt das nächste Mal fahren wir weiter mit 19,11, wo wir dann sehr, sehr bewegend sehen, wie die Herrlichkeit des Herrn so etappenweise sich wegbewegt, bis dann zum Osttor, das wir jetzt gerade behandelt haben. Sie geht durch das Osttor hinaus. Das ist übrigens da, wo heute das goldene Tor ist. Genau an der Stelle. Da geht die Schechina hinaus. Da, wo der letzte Gräuel noch getrieben worden ist.
Sie geht also nicht oben über die Mauer, sie geht durchs Tor.
Und dann rüber, werden wir sehen, Kapitel 11, kommt sie auf den Ölberg und weg. Und ist nie mehr gekommen zum Tempel. Aber was so eindrücklich ist, wie Hesekiel das so in Etappen beschreibt, nicht Gott sagt so, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich. Es ist richtig das Zögernde. Gott möchte Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Aber wenn der Mensch so eigensinnig, so gottlos ist, so Gott herausfordert, dann muss Gott weg. Aber Gott geht nicht gerne weg. Das werden wir dann eben nächstes Mal sehr bewegend sehen, wie das so in Etappen geht. Und dann vom Ölberg weg. Übrigens genau gleich wie der Sohn Gottes. In den Evangelien werden wir das nächstes Mal dann auch noch sehen. Er kommt am Schluss noch zum Tempel in Jerusalem. Und er wird ja auch dort im Tempel verworfen vom Synedrium. Und schließlich geht er nach der Auferstehung auf den Ölberg und weg. Also die Parallele ist ganz frappant, wie damals die Schechina weggegangen ist. Und wie dann der Mensch gewordene Sohn Gottes weggegangen ist, auch vom Ölberg.
Aber Sie sagten gerade, die Herrlichkeit Gottes ist nicht wieder in den Tempel zurückgekehrt, auch nicht in den neuen?
Also in den zweiten Tempel kam sie nie zurück, nein. Aber interessanterweise plötzlich kam der Sohn Gottes als Mensch dort zurück. Das wird uns dann noch beschäftigen, ja, dieser Zusammenhang. Aber in Hesekiel 43 sieht dann der Prophet, wie die Schechina im dritten Tempel zurückkommen wird, und zwar durchs Osttor in den Tempel zurückkommt. Und das Osttor wird dann verschlossen für das ganze tausendjährige Reich. Warum? Nicht wie das goldene Tor heute verschlossen ist. Die Moslem haben es zugemauert, damit der Messias nicht kommen kann, ja? Wenn er auf dem Ölberg kommt. Aber dann wird das Osttor des Tempels, des dritten Tempels, verschlossen sein, weil Gott sagt, ich gehe nie mehr weg von Israel. Das ist der Grund. Und darum hört dann Hesekiel auf mit der Herr da selbst. Gott wird Israel nicht mehr verlassen. Aber das haben wir als Christen, diese Verheißung gewissermaßen des geschlossenen Tores in Matthäus 28, Vers 20, wo der Herr Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also der Herr verlässt seine wahre Gemeinde nie. Ja?
Zu der Herrlichkeit Gottes im Tempel. Wie sehen Sie das denn in der heutigen Zeit? Ist nicht die Herrlichkeit Gottes in jedem Gotteshaus, wo man gottesfürchtig ist und auch Jesus angenommen
hat? Ja, eben, Matthäus 18, Vers 20 kann man sagen, da, das Prinzip, da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, so, da erlebt man gewissermaßen die Schechina, die Gegenwart des Herrn Jesus Christus.
Also mit Gottes Haus hat es gar nichts zu tun?
Nein, also nicht mit dem Haus an sich, sondern es ist mit dem Gebäude, sondern es geht darum, da wo zwei oder drei zu Jesus Christus hin versammelt sind. Da ist Gemeinde.
Ich sehe das aber auch ein bisschen, da
das Gebäude, das wir in die Kirche gehen und dieses Christus der Mittelpunkt ist, dass dort die Herrlichkeit Gottes uns schon empfängt.
Gut, aber dann ist es nicht das Gebäude an sich, sondern ist es da der Ort, wo wirklich Christen zu Jesus Christus hin aufgerichtet ist. Ja. Eben, das Versprechen in Matthäus 18,20 bindet sich nicht an ein Gebäude, sondern bindet sich an die innere Disposition, Haltung der, die sich versammeln.
Ihr seid der Tempel des
Heiligen. Ja, ganz genau. Aber darauf können wir vielleicht nächstes Mal noch ausführlich zurückkommen. Wir wollen noch beten.